Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 114. Und dieses Mal bin ich hier alleine auf dieser Seite der Leitung. Stefan ist verhindert heute. Also mache ich den Podcast trotzdem mit zwei Gästen. Und zwar am anderen Ende der Leitung begrüße ich heute Manu. Hallo Manu.
Hallo Friedemann, vielen Dank für die Einladung.
Und Henrik. Hallo Henrik.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und frohes neues Jahr euch beiden noch. Wir sind ja wirklich diesmal sehr früh im Jahr mit der ersten Honigdachs-Folge. Die guten Vorsätze halten noch, wie das so ist im Januar. Ne? Am Anfang, die Fitnessstudios sind noch voll. Kann man direkt mal loslegen. Wir wollen heute über was Besonderes reden, was ich interessant fand. Vielleicht als kleine Geschichte im Hintergrund. Ich war auf der BTC Plus in Berlin. Die war ja im W3 Hub. Das ist da so ein großer Coworking Space, wo viele Bitcoin, Blockchain, Krypto-Projekte mehr oder weniger sitzen. Und dort kam jemand auf mich zu oder ich kam mit jemandem ins Gespräch. Also es war eine Frau, die meinte, ja, du hast auch dieses Buch gemacht, Magic Future Money. Davon habe ich gehört bei diesem Bitcoin Beginners Workshop, der hier ist. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, dass das so ein tolles Event ist. Regelmäßig finden, glaube ich, alle zwei Wochen ein Termin statt und es gibt unterschiedliche Themen und wenn die durch sind, geht das wieder von vorne los. Und ich dachte so, als sie das erzählt hat, also sie war ganz angetan, weil sie meinte, es ist nicht zu viel Content auf einmal. Und ich dachte dann so, das ist ja ein bisschen wie so eine Fahrschule eigentlich, so eine Theoriefahrschule. Man geht da hin, man hat so seine 10, 12 Themen oder ich glaube in der Fahrschule waren es 18 oder 24. Man muss eine bestimmte Anzahl machen und dann ist man bereit, irgendwie auf die Straße in die Praxis gelassen zu werden. Und dann habe ich ein bisschen sie ausgefragt, wer das dann macht. Und dann bin ich eben auf euch beide gestoßen. Also Manu, man kennt deine Stimme vom Münzweg, ne? Kannst ja gleich auch noch mal was sagen, was du damit machst. Und Henrik, du bist ein bisschen mehr verantwortlich für diesen Workshop, unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz zwei, drei Worte sagen, wer ihr seid und was so euer Hintergrund ist.
Ja, also ich will mir da jetzt nicht zu viel Verantwortung zu münzen. ich denke, wir haben da alle schon unseren Anteil dran. Wir sind ja eigentlich auch noch zwei Leute mehr. Wir sind ja jetzt insgesamt schon zu viert, die hinter dem Projekt stehen. Gestartet haben wir das zu dritt, noch mit einem weiteren Berliner. Ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Ja, und wir haben dieses Projekt im Prinzip gestartet. Nochmal kurz zu meinem Hintergrund im Bitcoin-Space, sage ich mal. Also ich habe die Seite Bitcoin Explained ursprünglich ins Leben gerufen und irgendwann kam Manu dann mal an in der Berliner Gruppe und hat gefragt, ob nicht mal jemand Lust hat, einen Einsteiger-Workshop zu geben bei seinem Holzmarkt-Meetup. Und genau, da haben wir uns dann damals gemeldet, also guter Kumpel und ich, und haben diesen Beginner-Workshop durchgeführt. Und kurz darauf ist dann, glaube ich, auch die Idee mit den regelmäßigen Workshops entstanden.
Ja, genau, das kann ich so unterstreichen. Es passieren halt irgendwie immer ganz viele Sachen im Bitcoin-Space. Zumindest war das bei mir die letzten Jahre so. Also wer mich nicht kennt, ich bin Manuel vom Münzweg-Podcast. Ich bin relativ aktiv im Berliner Raum. Ich mag nicht nur den Stammtisch, den es schon seit 14, 15 Jahren gibt, den ältesten Bitcoin-Stammtisch der Welt, sondern ich habe gedacht, Mensch, wir brauchen noch ein paar mehr Läden in Berlin und habe dann einen Holzmarkt, so einen Besitzer kennengelernt. Das ist ein richtig cooles Café in so einem richtig coolen Bereich, wie ich finde, in Berlin, wo wir so ein bisschen Fuß gefasst haben und Bitcoin-Bezahlungen integriert haben. Und in dem Zuge sind auch immer mehr Leute auf unsere Meetups gekommen und wir standen vor der Problematik, dass du jedes Mal die Fragen hattest und eigentlich ja immer die gleichen Antworten gibst. Und es war sozusagen eine Nachfrage für Anfänger-Workshops. Und Hendrik hat auf jeden Fall die geistigen Grundlagen der Vorträge aufbereitet mit unseren weiteren Kollegen, will ich mal sagen, oder Pleb. Und ja, wir haben das dann einfach mal gestartet und das, muss ich sagen, ist ganz natürlich gewachsen und hat im Endeffekt auch sehr viele Downswings gehabt, würde ich sagen. Also, und wir hatten tatsächlich auch manchmal nur eine Person, die zu diesen Workshops gekommen ist. Aber ich glaube, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat, ist, dass wir gesagt haben, wir haben ein Ziel, wir ziehen das jeden zweiten Montag im Monat durch und wir machen das auch, wenn niemand kommt, zur Not bilden wir uns selber fort. Und ich glaube, das hat zu einem Anlaufpunkt geführt, dass die Leute sich auch verlassen konnten, da ist immer jemand da, das fällt nie aus. Und das ist aus meiner Perspektive rückblickend gesehen eine absolute Stärke von uns gewesen. Aber jetzt erstmal genug zu unseren einführenden Worten.
Ja, aber das ist ja schon das Interessante oder die Frage, die ich mir als Hörer jetzt an der Stelle stellen würde, warum soll ich mir jetzt so eine ganze Folge dazu anhören? Was interessant an diesem Konzept ist, eben A, es ist Open Source. Das heißt, wer diese Idee gut findet, kann das ganze Material von euch bekommen, bearbeiten, weiterverwenden und das eben woanders auch aufbauen. Und B, ich finde diese Idee so in gewisser Weise einfach, dass ich mich so gewundert habe, warum ich selber oder andere Leute da vorher noch nicht drauf gekommen sind. Denn ich habe das ja auch mal gemacht mit Einsteiger-Workshops oder jeder, der das mal sagt, ich mache hier einen Anfänger-Workshop für Bitcoin. Man merkt, es ist einfach so viel Material und es gibt so viele Themen und man schafft das irgendwie alles nur anzureißen. Dann sind 90 Minuten um, dann sind die Leute vollkommen voll mit Informationen, dann ist noch Frageteil, dann will man noch irgendwas mit Wallets, der eine will was zu, wie kaufe ich Bitcoin, der andere will was zu Wallets wissen, der dritte will diskutieren über, keine Ahnung, wer ist Satoshi? Und das so in Häppchen zu zerlegen und eigentlich so diesen regelmäßigen Rhythmus zu haben und zu sagen, okay, hier ist unser Plan, das und das Thema steht heute an und wir behandeln nur das, finde ich eigentlich so clever, dass ich mir dachte, ja, naja, die Fahrschulen haben es eben vorgemacht. Ne? Es gibt das Konzept, du lernst mal die Schilder, du lernst mal die Vorfahrt, du lernst mal irgendwie die Autoteile, welche Flüssigkeiten du nachfüllen musst. Und im Grunde deswegen habe ich diese Folge ja auch zu Besuch in der Bitcoin-Fahrschule genannt. Weil, also es soll jetzt nicht despektierlich sein, dass ich das so nenne, aber ich finde das eigentlich, habt ihr ein geschicktes, das Konzept geschickt übernommen. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber sprechen, was sind so die Erfahrungswerte, was sind diese Nachteile davon, wie kann man sie vielleicht umbauen, denn du hast es ja schon gesagt, Manu, es ist in gewisser Weise schon personalintensiv, zeitintensiv, man hat einen regelmäßigen Termin, man braucht einen Ort, man muss eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen, wenn dann keiner kommt, wenn vielleicht drei Termine keiner kommt. Berlin ist ja jetzt auch ein Standort, das ist einfach Riesennachfrage. Also wenn es da nicht funktioniert, dann funktioniert es woanders vielleicht auch nicht. Deswegen, vielleicht das Konzept wird nicht in jedem Dorf funktionieren, aber die ein oder andere Stelle, wo man merkt, dass so das Interesse da ist, das könnte ich mir schon vorstellen. Also vielleicht kann man noch mal ganz kurz, erzähl doch mal ganz kurz, wie läuft so ein typischer Abend ab? Was ist so dieses Gesamtkonzept davon? Wie habt ihr das strukturiert?
Genau, also wir haben ja in Berlin auch das Glück, dass wir eine sehr aktive Community haben und über meetup.com werden ja da immer alle Termine preisgegeben, die stattfinden in Berlin rund um Bitcoin und dort hatten wir dann die Möglichkeit, unsere Workshops auch zu teilen und mit einzustellen und dann haben wir uns einfach einen Fahrplan überlegt von A bis Z, haben uns überlegt, was ist sinnvoll zu lernen als Einstieg und haben dann einfach die Termine bei Meetup bekannt gegeben. Und jeder, der dann kommt an dem Abend, weiß eigentlich, was ihn grob erwartet. Also das Thema ist bekannt. Und dann sprechen wir 1,5 bis 2 Stunden über das Thema, haben dann noch so ein bisschen Fragerunde und langsam Ausklang. Und dann löst sich das Ganze wieder auf und in 2 Wochen geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Das ist so der ganz grobe Ablauf. Aber da können wir gerne nochmal ins Detail gehen, wenn du magst.
Ich habe noch ein paar Details, weil wir haben sehr viel Learning by Doing gehabt. Also wir sind einmal so gestartet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen immer zwei Themen bieten wir an, weil wir sind zu dritt und dann können wir uns auch immer austesten in den Themen. Und wir haben uns auch quasi qualitätsmäßig da, würde ich sagen, extrem gesteigert die letzten zwei Jahre, weil durch die ständigen Wiederholungen haben wir auch unsere Fehler, die wir da vielleicht auch erzählt haben oder Ungenauigkeiten konnten wir ausmerzen. Und wir haben zur anderen Seite haben wir auch noch gelernt, dass wir nicht immer einfach stumpf weitergehen können, denn wir hatten Situationen, da ist einer gekommen, der sich wirklich für die Inhalte interessiert hat, die wir angeboten haben und auf einmal sind fünf neue gekommen und die wussten gar nicht, was los ist. Das bedeutet, wir mussten dann auch immer wieder individuell anpassen, weil es macht keinen Sinn, wenn ich beispielsweise erkläre, was ein UTXO ist und wie ich den von A nach B sende, wenn die Leute noch nicht mal wissen, was Bitcoin an sich ist und wo das herkommt und so ein bisschen Kontext nicht hatten. Und dann hat sich tatsächlich so rausgestellt, dass wir eigentlich fast zu jeder Einheit immer einen Grundlagen-Einsteigerkurs hatten, der so eine Stunde, anderthalb Stunden dauert. Und da haben wir quasi immer die absoluten Neulinge waren, immer abgeholt. Und wer darüber hinaus war, der ist dann halt immer spezifisch zu seinen Themen gekommen und hat den Fahrschulplan sozusagen abgearbeitet.
Das muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen. Also es gibt am Anfang es sind jetzt, ich weiß nicht genau, 12 Themen oder sowas. Da gibt es am Anfang diesen Einstiegs-Workshop und gibt es aber auch in jedem einzelnen Termin so ein kleines Modul, wo man die Leute abholt mit Fachbegriffen oder sowas? Gerade wenn du jetzt sagst UTXO oder so.
Also ich persönlich würde sagen, dass das sehr unterschiedlich ist. Also es gibt sehr theorielastige Vorträge, wo wir dann Begrifflichkeiten erklären, was ist eine Seed Phrase, was sind die 24 Worte, was ist ein Private Key, was ist ein Public Key. Dann gehen wir wirklich auf die Begriffe ein und erklären das. Und dann gibt's andere Workshops, wo wir quasi nur eine Hardware-Wallet in der Hand haben und mit den Leuten zusammen versuchen, eine Hardware-Wallet aufzusetzen und es wird sehr viel praktischer. Oder wir haben auch eine, was sehr, sehr gut ankommt, einen Workshop, den unser dritter Partner ins Leben gerufen hat, wo die Bitcoin spielerisch erklärt wird. Also die Bitcoin-Blockchain, sorry, wird spielerisch erklärt in Form von so einem Kartenspiel. Und dann ist es gar nicht so theorielastig, sondern die Leute müssen sehr viele Dinge tun und haptisch auch machen. Und so wechselt sich das quasi ab, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder was sagst du, Henrik?
Genau, so kann man das schon zusammenfassen. Das Schöne an der Räumlichkeit, die wir dort haben, ist, dass wir auch mehrere Räume parallel nutzen können. Und das ist das, was Manu meinte. Also wir haben immer die Möglichkeit, den absoluten Beginner-Workshop oder Vortrag parallel anzubieten zu dem eigentlichen Thema, was wir vorgeschrieben haben. Und das ist natürlich der Location einfach geschuldet.
Kriegt ihr das gesponsert oder finanziert das ganze Projekt jemand im Hintergrund? Oder wie kommt das, dass ihr da so viele Räume habt?
Tatsächlich nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es genau entstanden ist. Ich glaube, es war auch unser Dritter im Bunde, der sich darum gekümmert hat. Und der ist an diesen Web3-Hub herangetreten und hat gesagt, hey, wir möchten hier gerne Bitcoin-Workshops machen. Wir werden aber erzählen, dass alles andere jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Habt ihr damit ein Problem? Und die meinten, nee, könnt gerne kommen. Und seitdem haben wir den Raum eigentlich immer, weil wir treffen uns ja immer montags gegen 19 Uhr. Und da ist da eigentlich jetzt nichts mehr großartig los. Und genau, dann haben wir da immer die Küche zur Verfügung und sitzen dort in der Küche und machen unsere Workshops.
Also es ist total zufällig entstanden und alles kostenlos. Also wir werden quasi durch die Betreiber des Web3-Hubs quersubventioniert, kann man so sagen, ja. Wir haben uns erkenntlich gezeigt, indem wir immer gesagt haben, wir füllen die Süßigkeiten auf, die auf dem Tisch stehen und wir haben so versucht, ein bisschen Dankbarkeit auch zu zeigen, aber im Endeffekt hat das niemanden gestört und ja, uns hat es auch nicht gestört. Ja, das ist echt zufällig so entstanden.
Aber es ist für euch quasi auch ein ehrenamtliches Engagement. Also ihr kriegt die Räume umsonst, weil ihr ja auch nicht bezahlt werdet dafür.
Genau, also das ist mir persönlich ganz wichtig, dass die Informationen, die wir rausgeben, nie in Zusammenhang mit monetären Vergütungen für uns dastehen. Das Einzige, was wir haben so eine Kaffeekasse, also so eine Spendenbox, wo uns die Leute, wenn sie sagen, Mensch, das war jetzt wertvolle Information, die ihr mir gegeben habt, ihr habt mir geholfen, dann können sie uns irgendwie ein bisschen Bargeld dalassen, dass wir halt auch mal Getränke oder irgendwelche anderen Sachen oder Unterrichtsmaterialien kaufen können. Zum Beispiel diese Spiele haben wir selber gebastelt und so. Und da ist es natürlich schön, wenn man nicht immer nur in Vorkasse gehen muss und mal ein bisschen was davon auch bezahlen kann. Aber es ist ein absolut, wie gesagt, es geht nicht über die Kaffeekasse hinaus.
Aber nur der Transparenz halber, weil du, Henrik, ja meintest, Bitcoin Explained hast du mitgegründet. Das ist ja schon auch ein Angebot, wo man professionell Beratung buchen könnte, wenn man möchte.
Genau, absolut. Aber wir trennen das ganz klar. Also die Bitcoin Beginner Workshops, unsere Kurse, die wir da mit drin haben, die werden immer kostenlos sein und bleiben. Das ist mir persönlich auch ein Anliegen. Wenn man jetzt darüber hinausgehen möchte und wirklich tiefer reingehen will in die Themen, vielleicht auch eine 1-zu-1-Beratung haben möchte oder so, dann ist das, glaube ich, ehrenamtlich schwer darstellbar. Und da gibt es dann noch weitere Angebote, genau.
Okay, lass uns auch mal einen Blick auf die Themen werfen, weil das ist ja eigentlich ganz spannend. Ich hab mir auch diese ganzen Präsentationen durchgeklickt. Da sind auch auf jeden Fall so ein paar Grafiken dabei, wo ich dachte, ach ja, siehste, so muss man es darstellen. Das ist so, wenn man selber so einen Bitcoin-Vortrag vorbereitet, da hat man immer sowas im Kopf, was man erklären will, aber irgendwie findet man nicht so richtig die Darstellung. Deswegen werde ich mir da auf jeden Fall, weil es Open Source ist, ein paar Ideen rausklauen für meine nächsten. Das hat sich schon gelohnt. Aber also, um es mal zu sagen, die Themen, die ihr habt, ist Bitcoin als Netzwerk, Bitcoin-Grundlagen, Bitcoin-Kauf, Bitcoin-Lightning, Bitcoin-Only, Bitcoin-Senden und Empfangen, Bitcoin-Spielerisch verstehen, das hattet ihr schon angesprochen, Bitcoin-Vererben, Bitcoin-Verwahren, Problemlöser-Bitcoin, Seed-Erstellen mit Würfeln und Verwahrung mit Bitbox. Zum einen sind es ja schon sehr spezifische Themen, zum anderen könnte man sagen, mir würden jetzt noch 3, 4 mehr einfallen, wo man vielleicht auch was machen könnte. Wie hat sich das so ergeben, dass das jetzt euer Setting an Themen ist? Oder ist das so ein bisschen im Fluss, dass ihr sagt, da wo die Leute tatsächlich kommen oder die größte Nachfrage ist, da baut ihr das Thema noch ein bisschen mehr aus oder erweitert das?
Genau, letzteres. Also im Prinzip ist es so ein bisschen so ein Learning by Doing gewesen. Wir haben uns natürlich vorher überlegt, welche Themen sinnvoll wären, aber es haben sich dann welche herauskristallisiert, die auch mehr angenommen wurden. Also zum Beispiel, ich glaube, Bitcoin kaufen ist immer der Kurs, der am besten besucht ist, aber natürlich auch Verwahrung. Also im Prinzip unser Ansatz war, wir wollen die Leute an die Hand nehmen von der Frage, was ist Bitcoin, warum gibt es das, bis hin zu, ich habe Bitcoin gekauft und ich verwahre das jetzt mit meiner eigenen Hardware-Wallet und habe vielleicht sogar mein Seed in Stahl gestanzt. Das war so unser Ansatz und ich glaube, mit den Themen, die wir dort jetzt haben, lässt sich das ganz gut darstellen. Dann hat man alles überall mal so ein bisschen reingeschnuppert.
Genau, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass das Projekt sehr offen von Anfang an war und wir quasi 3 sehr unterschiedliche Charaktere waren. Und jetzt sind wir zu viert, jetzt haben wir noch eine Frau mit an Bord. Und jeder kann sich quasi in diesem Open-Source-Projekt frei auch ausleben und seine eigenen Schwerpunkte setzen. Und das hat man auch gemerkt. Ne? Der eine hat zum Beispiel mehr den Fokus gehabt, er wollte die technischen Unterschiede zwischen allen Altcoins und Bitcoin wirklich herausstellen und hat dann einfach mal einen Vortrag gemacht und konnte sich dementsprechend einem Publikum gegenüber testen, ob er das dann gut und verständlich auch rübergebracht hat. Bei mir waren es am Anfang immer die Anfängervorträge. Also ich glaube, ich habe das erste Jahr habe ich immer die Einsteigervorträge gemacht, weil ich ja mich selbst auch testen wollte, wie gut kriege ich es runtergebrochen, wie kurz kriege ich es erzählt und so ein bisschen auch, ich bin der etwas extrovertierte Part bei uns, der sehr, sehr offen immer die Leute umarmt und sagt, kommt doch rein, kommt doch rein, kommt doch rein. Und da haben sich die Leute auch wohlgefühlt. Und mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr so. Ne? Das hat sich jetzt so ein bisschen durchrotiert. Und bei mir ist aktuell der absolute Fokus auf Senden, Empfangen, Verwahren, aber halt vor allen Dingen auch, dass man Peer-to-Peer Kauf erklärt. Also das hat sich bei uns auch durch die Nachfrage der Teilnehmer ergeben, weil in jedem Kaufkurs wollten die Leute wissen, wie sie ohne Börsen kaufen können, ohne dass wir ihnen das vorgeschrieben haben. Also so, wie wir das immer auf Meetups und sowas machen. Und da ist für mich jetzt der absolute Fokus, dass die Leute das Handwerkszeug dafür bekommen, zu wissen, wann ist eine Transaktion vollendet, wie kann ich das selbstständig nachprüfen, wie richte ich mir auch eine Software-Wallet vielleicht ein, dass sie mit einem Watch-Only quasi auch sicher sind gegen irgendwelche Attacken oder sowas. Das klingt jetzt zwar erstmal sehr, sehr tiefgreifend, aber es ist relativ einfach auch einzurichten. Und ja, das Schöne ist, die Leute kommen durch unsere Anfängerkurse auch zu den Meetups dann, weil sie dann wissen, okay, dann kann ich mal entspannt reden, ohne dass Vorträge sind. Und so ergibt sich ein stetiges Dranbleiben der Leute und die sind nicht immer nur, weiß ich nicht, alle 5 Wochen oder alle 5 Monate einmal mit dem Thema beschäftigt, sondern die haben immer so Möglichkeiten, auch dran zu bleiben. Also das ist, irgendwie ist es ein Gesamtkonzept, muss ich mittlerweile mit den Meetups zusammen auch sagen.
Was ich ja interessant finde an der Themenauswahl ist auch, also ich hätte jetzt so, wenn ich sowas planen würde, würde ich sagen, gibt bestimmt auch noch einen Vortrag, wo man sagen muss, wer ist eigentlich Satoshi Nakamoto und was sind die Cypherpunks und sowas und das Ganze noch viel mathematischer und Verschlüsselung und sowas. Aber wenn ihr sagt, dass sich das entwickelt hat, auch aus der Nachfrage und was die Leute wollen, dann ist es eigentlich so ein schönes Abbild davon, was die Leute an Bitcoin tatsächlich interessiert. Also man kann immer sagen, ihr müsst das lernen, um das zu verstehen, müsst ihr das so benutzen. Aber die Leute kommen alle, und es ist ja bei vielen so am Anfang, dass sie kommen und sagen, ja, ich will reich werden mit Bitcoin oder sowas, ne? Und dann ist halt, wie gehe ich damit um? Wie kaufe ich das? Wie verwahre ich das? Sind halt auch dann wirklich diese Themen, mit denen man eben auch Leute dann abholen kann. Was man da sehen kann, dass man eben, wenn man es so dreht, das Thema oder so präsentiert, dass man die Leute tatsächlich dafür dann auch gewinnen kann und man ihnen nicht Themen aufzwingen kann, weil dann kommt am Ende keiner. Eigentlich. Und was sich auch ein bisschen zeigt, ist, wo diese Analogie der Bitcoin-Fahrschule leider bricht, ist, dass ihr ja schon auch viel Praxis darin macht. Es ist ja nicht nur dieses Theorie, ne, was wir jetzt gesprochen haben. Ihr habt gesagt, spielerisch irgendwie was machen, Seeds würfeln und Transaktionen nachspielen. Das ist ja eigentlich Theorie und Praxis in einem. Also gibt es am Ende einen Führerschein für die Leute? Teilt ihr sowas aus oder ein Zertifikat oder so?
Nee, eben nicht. Wir haben das uns immer überlegt, aber das ist gerade noch im Prozess. Wir haben jetzt erstmalig, cool, dass du das ansprichst, mal einen Videoabend gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir waren jetzt Weihnachten, kurz vor Weihnachten, so wie in der Schule, könnte man sagen, macht man ja am Ende nur noch Filme gucken, ne? Das finden die Leute geil. So, und da haben wir gesagt, okay, was finden wir eigentlich wichtig, was sollte eigentlich nochmal vermittelt werden, so als ein Abschluss für das Jahr und so. Und dann haben wir uns die Doku von Arte über Mysterium Satoshi angeguckt. Und haben quasi immer zwei Folgen abgespielt. Die gehen ja pro Folge 10 Minuten, waren dann 20 Minuten und haben dann nach den Folgen mit den Leuten drüber diskutiert. Und das war, also ich glaube, ist auch super angekommen. Das ist ein Format, was wir auf jeden Fall fortführen werden. So diese historischen Bezüge und daraus dann die Verbindung auch zu unseren anderen Workshops zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man zum Beispiel seine eigenen Bitcoin auf der eigenen Hardware-Wallet hat sozusagen. Wegen Mt. Gox kommt der da auch vor in der Mysterium Satoshi-Doku. Ne? Und das ist ein Ding, das haben wir jetzt festgestellt, das machen wir jetzt immer zum Abschluss. Zum Abschluss nach den 12 Teilnahmen machen wir immer einmal irgendeine Doku, die wir gut fanden, die in die Historie geht, die in die Aktualität geht oder weiß ich was und sprechen mit den Leuten dann drüber. Und das ist aktuell unser Zeugnis. Wir überprüfen nicht, ob die wirklich was gelernt haben.
Nee, aber finde ich super. Ich meine, es gibt ja auch alte Filme, die sind mittlerweile schon historische Zeitdokumente. Ich weiß nicht, habt ihr gesehen The Rise and Rise of Bitcoin? Das ist ja einer der frühesten Bitcoin-Filme. Den müsste ich mir eigentlich auch mal wieder angucken. Der endet ja auch 2013, glaube ich. Da ist die... Ich glaube, der ging auch so bis Mt. Gox, ne? Und dann ist der vorbei und ich erinnere mich nur an irgendwelche Keller, wo die Leute da sitzen, so wie, es hat so die Vibes von Bill Gates in der Garage oder Apple, als es gegründet wird. Und das ist, ich meine, es sind jetzt 17 Jahre her, dass Bitcoin entstanden ist, ne? Das ist jetzt, es ist einfach schon eine krass lange Zeit. In den, was waren das, 2 Jahre ungefähr, die ihr das jetzt schon macht?
Ah, 2,5 würde ich jetzt mittlerweile sagen. 2,1.
Was sind denn das so? Erzählt doch mal ein bisschen was über die Leute, die da gekommen sind. Also was sind so, was war der vollste Termin? Wie viele waren mal zur Hochzeit da? Den leersten habt ihr schon gesagt. Einer war mal da oder weiß ich nicht, vielleicht keiner. Weniger geht da nicht. Aber was sind das so für Leute? Sind das Nerds, die auch so einen IT-Hintergrund haben? Ist das bunt gemischt? Sind das, wie ist so der Geschlechteranteil? Gib mal so ein Bild. Wen holt ihr damit ab mit diesen Workshops? Wer kommt da hin?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip ist es sehr bunt gemischt. Ich glaube, der größte Anteil sind tatsächlich Leute, die etwas über unserer eigenen Altersklasse liegen, würde ich sagen. Also so, sagen wir mal, 50 plus ist eigentlich der größte Anteil an Leuten. Und Männer und Frauen gemischt. Also ja, wir haben auch durch alle Bevölkerungsschichten, würde ich sagen, Leute, die da sind. Also ob es jetzt ein Handwerker ist oder ein Arzt, ja, da ist im Prinzip keine Begrenzung oder ähnlich oder nichts festzustellen, wo man sagen würde, es ist eine bestimmte Gruppe, was ja eigentlich echt, echt schön ist. Ja.
Also ich persönlich würde tatsächlich was mir aufgefallen ist, ultra viele ältere Leute. Ultra viele ältere Leute. Und ich glaube, die Jungen gehen uns so ein bisschen ab. Also wir haben immer mal auch 15-, 16-Jährige dabei oder 17-, 18 oder so Anfang 20. Aber wenn ich es im Vergleich sehe, würde ich sagen, die sind vielleicht so 10% vertreten. Und wenn ich jetzt aber mir die über 50, über 60 angucke, dann würde ich sagen, boah, das sind fast 60-70% unserer Workshops. Und ich glaube, es hängt halt einfach damit zusammen, die Menschen, die was Erspartes haben, das ist für mich so ein bisschen der, ich merke das halt auch, dass die Menschen irgendwie ihr Geld gefühlt in Sicherheit bringen wollen und mal von Bitcoin gehört haben und jetzt einfach mal so im Internet gegoogelt haben oder von irgendjemand anderen was gehört hat. Viel Mundpropaganda, das ist auch noch wichtig. Also wir haben uns einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet, weil die, die gekommen sind, haben meistens dann die komplette Familie noch mitgebracht oder wir haben so Communities entdeckt im Rand Berlin, die so Bio-Bauernhof haben und sich so ein bisschen auf so eine eigene Ökonomie auch spezialisieren und die hatten wir irgendwie Überschneidungspunkte und die sind wirklich fast komplett alle gekommen, bis die einmal durch waren und dann haben wir sie nie wieder gesehen. Dann haben die quasi uns angeboten, dass wir das Gemüse da kaufen können mit Bitcoin und dann war es das. Und so ja, sind das auch manchmal so Krüppchen, die man so in so Hoch- und Tiefphasen haben. Letztes Mal hatten wir zum Beispiel ein paar Leute von Fridays for Future erstmalig, was für uns eine absolute Neuheit ist. Aber wir konnten auch feststellen, woran das liegt, weil es gab einen, wie heißt denn das? Es gab doch so einen Kongress oder irgendwas in Berlin, wo auch Bitcoiner auf einer anderen Veranstaltung waren und für Bitcoin geworben haben. Und die haben uns dann empfohlen, haben gesagt, pass mal auf, geht mal dahin, wenn ihr wirklich erstmal wissen wollt, wie das geht, dann schicken die uns zu uns und manche kommen da halt auch mittlerweile. Ja, also es ist, wir profitieren irgendwie aus ganz vielen Zufälligkeiten und ohne uns auf die Schulter zu klopfen, aber ich glaube, die Qualität stimmt halt auch. Also wir hatten schon mehrere OGs, würde ich sagen, die bestimmt schon 15 Jahre dabei sind, die sich einfach mal so in unsere Vorträge gesetzt haben und die haben uns mit gutem Gewissens gesagt, dass das richtig, richtig gut ist, was wir da machen und dass wir auch technisch auf Höhe sind und dass die selbst teilweise noch Dinge gelernt haben, nicht im Verständnis, sondern wie man es darstellen kann. Gerade dieses Bitcoin spielerisch verstehen, was unser Kollege da gebaut hat. Kleine Anekdote. Wir hatten ein großes Event, 21, macht, glaube ich, alle paar Jahre haben die so ein Bitcoin-Event gemacht für Bildung. Es gab auch schon viele Telegram-Gruppen, die sich überall in Deutschland darum kümmern, Bildung auch in die Volkshochschulen zu bringen. Und dann gab es den 9.2., glaube ich, war das letztes Jahr oder sowas. Auf jeden Fall hat in jedem Meetup haben die Leute versucht, so große Events für Bitcoin-Bildung zu machen. Und das haben wir in Berlin auch gemacht, im Restaurant Horvath, die auch Bitcoin akzeptieren, haben wir gesagt, machen wir jetzt nicht im Café Holzmark, wir wollen mal irgendwo anders auch wieder hingehen. Und da waren 70...
Sterneküche also.
Ja, genau. Und da waren aber 70 Personen oder 60, 70 Personen da und da konnte ich Ijoma Mangold auch gewinnen, dass er so ein bisschen mit vorkommt und auch mal ein bisschen was erzählt. Und der ist den ganzen Tag geblieben. Der wollte eigentlich nur einen Vortrag bleiben und hat sich den ganzen Tag das angehört, geguckt, was wir machen und hat Dinge kopiert von uns, weil er, glaube ich, auch irgendwo in seinem Dunstkreis auch Leute zu Bitcoin educated. Und ja, so gehen unsere Ideen dann halt auch raus. Und das ist genau das, was wir uns erhofft haben eigentlich. Ja.
Also im Prinzip so die persönlichen Netzwerke und Flyer habe ich, glaube ich, gesehen. Gibt so. Und die Meetup-Seite.
Absolut, genau. Also wir haben auch ein paar Flyer und Visitenkarten bei einigen Anlaufstellen in Berlin verteilt, die Bitcoin akzeptieren. Einfach weil, ja, wenn da schon ein Sticker an der Tür hängt, wir akzeptieren Bitcoin, dann ist der Weg eigentlich nicht mehr weit zu, was ist denn Bitcoin? Und da kommen wir dann ins Spiel. Genau, aber hauptsächlich Mundpropaganda und da auch nochmal wirklich ein großes Shoutout an die Berliner Community, weil, also ja, wie Manu schon gesagt hat, irgendwie ist es jetzt so ein Name geworden, die Bitcoin-Beginner-Workshops. Und da wird uns Vertrauen entgegengebracht und das ist echt, echt sehr cool. Ja.
Ich würde nochmal kurz zurückkommen auf die Besucher, die Gäste, die kommen. Habt ihr das Gefühl, es hat sich über die Jahre verändert? Nachfrage gestiegen, Nachfrage gesunken, so das Profil der Leute, die gekommen sind, Wachstum oder vielleicht auch nicht?
Also ich würde sagen, ist so volatil wie der Bitcoin-Kurs. Also wir merken schon Hype-Phasen, wenn der Bitcoin-Kurs nach oben gegangen ist. Gerade als wir so das erste Mal über die 100.000 gegangen sind, haben wir schon gemerkt, dass auf einmal 20, 25 Leute auf einmal da waren, die sich nicht mal alle angemeldet haben, sondern die einfach dann vor der Tür standen. Und ich glaube, die höchste Zahl, die wir hatten, waren dann halt so mal für unsere normalen Workshops, wenn es jetzt kein besonderes Event waren, waren so 35 vielleicht. Da ist dann aber auch unser Limit, würde ich sagen. Viel höher können wir gar nicht gehen. Aber es ist sehr volatil. Also wir merken so Aufmerksamkeitsphasen für Bitcoin und wir merken auch immer wieder diesen Abschwung. Wobei das Level sich ein Stückchen erhöht. Also dass wir nur noch 2-3 Leute haben, das hatten wir schon über ein Jahr bestimmt nicht mehr. Also das war wirklich mal in so einer richtigen Downphase. Wir haben so ein stetiges Interesse mittlerweile. Ja, weil es halt irgendwie, irgendjemand erzählt irgendjemand was und gibt dann unsere Visitenkarte und dann passt das halt bei einem mal am Montag und dann kommen die und ja, also ich würde schon sagen, dass das insgesamt das Sentiment höher geworden ist, oder? Hendrik, was sagst du? Ich kann ja auch falsch sein.
Nee, habe ich auch das Gefühl. Also wir sind jetzt eigentlich durchschnittlich immer so um die 10, 15 Teilnehmer haben wir. Also es wird auf jeden Fall angenommen und es ist nicht mehr so, dass wir da jetzt so einen großen Einbruch in den Teilnehmerzahlen haben. Ja.
Ich frage das deswegen, weil ich bei uns in der letzten Folge, unsere Weihnachtsfolge, habe ich die These aufgestellt, dass ich so das Gefühl habe, dass Bitcoin sich in so gewachsen ist, immer noch unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle ist, aber ich von so vielen unterschiedlichen Richtungen, von Personen, von denen ich das eher nicht erwartet habe, auf Bitcoin angesprochen werde, das Thema an Stellen finde, wo ich es auch nicht erwartet habe und ich so das Gefühl habe, es ist so kurz vor diesem, es ist wirklich überall präsent. Also so, bevor der Hockeystick, habe ich es genannt, so hoch geht, ne? Dieses exponentielle Wachstum. Es passiert im Kleinen, man sieht es aber nicht, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, dann ist es unübersehbar. Und ich habe so ein bisschen diesen Eindruck, und der ist auch in den letzten Wochen, seit wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das noch stimmt, diese These. Und deswegen hat mich das interessiert, ob ihr das auch so wahrnehmt. Und wenn ihr sagt, da kommen Handwerker, da kommen Ärzte, da kommen ältere Leute, was ja wirklich eigentlich die, na gut, die älteren Leute über 50 heute sind ja teilweise schon noch Digital Natives mittlerweile. Das kann man ja nicht mehr sagen, dass die Silver Surfer, die irgendwie mit dem Internet gehadert haben, jetzt da rankommen. Aber ich finde das halt so super interessant zu beobachten, wer interessiert sich zurzeit eigentlich für Bitcoin und aus welchen Gründen deswegen.
Ja, also ich kann dir noch ein paar Details geben, wenn ihr wisst. Ihr wisst ja alle, reden ist nicht mein Problem. Eine Analyse, die ich festgestellt habe, es kommen auch einige Leute zu uns, die vor allen Dingen viel so über diese großen YouTube-Kanäle seit 2 Jahren schon Interesse in Bitcoin haben und quasi Bitcoin auch schon gekauft haben und dann irgendwann mal von Meetup gehört haben und dann mit anderen Leuten drüber sprechen wollten und dann aber irgendwie auf ein ganz anderes Sentiment bei uns gestoßen sind, bei den Meetups, aber halt auch bei unseren Workshops, wo man tatsächlich ins Detail geht, wie Bitcoin funktioniert. Also wir vermitteln halt nicht nur Hodeln, ne, sondern wir vermitteln, wie eine Transaktion funktioniert. Wir vermitteln, wie gesagt, das Empfangen auch selbst durch dich bestätigt werden kann. Wir wollen in Zukunft vielleicht auch noch, wie man eine Node aufsetzt, machen. Also dass man halt wirklich ein selbstständig agierender Mensch wird, der möglichst viel selbst überprüft bei Bitcoin. Und da haben wir wirklich schon das Feedback von den Leuten gehört. Die sind seit 2 Jahren beschäftigen sich mit Bitcoin und die sind fast nicht schlauer als die, die komplett neu kommen. Und das ist für mich ein Riesenunterschied, dass Leute heutzutage sehr, sehr lang in dem finanziellen geht Bitcoin hoch oder runter Sentiment hängen bleiben und quasi steigende Kurse erhoffen, aber sehr, sehr viel später erst in die Handhabung kommen. Also bei mir war das so, ich habe Bitcoin gekauft, habe es versucht zu lernen, habe mir eine Hardware Wallet und sowas aufgesetzt und bin dann irgendwie immer noch dran geblieben, aber ich hatte jetzt immer so den Eindruck, dass viele, die jetzt kommen, die sind schon ewig dabei, teilweise seit 22 erzählen die uns, ne, dass die regelmäßig alles Mögliche konsumieren, aber nie in die Praxis gegangen sind, nie selbst zu Hause ausprobiert haben und eine riesen Angst davor haben, Bitcoin zu benutzen. Und das ist mein absoluter Ansporn, den Leuten diese Angst zu nehmen. Also nur Bitcoin kaufen und das ist alles schön und gut, aber das wird dir in Zukunft nicht helfen, dass du selbst souverän mit diesen neuen digitalen Dingen umgehen kannst. Und was mir noch einfällt, Friedemann, wir haben auch schon den ersten Teilnehmer bei uns quasi in unser Konzept jetzt integriert. Also liebe Grüße gehen an Alene raus. Die ist die ganze Zeit immer bei unseren Vorträgen gewesen und ist jetzt auch bei Le Femme Orange aktiv und so und fängt jetzt quasi an, unsere Vorträge auch fortzuführen. Also wir haben eine neue Person an Bord, frischer Wind, neue Ideen. Und das ist eigentlich auch unsere Hoffnung, dass sich das vielleicht auch noch so erweitert. Wer richtig dranbleibt, wer das super abschließt, könnte man sagen, der kann dann selber die Fahrschule machen irgendwann. Da sind wir offen für. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Konzept, dass wir uns dann irgendwann auch immer rausnehmen und wir unsere neuen Wege gehen. Ne? Dass wir zum Beispiel sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal eine Note erklären. Ne? Das ist ja auch technisch sehr aufwendig, den Leuten zu erklären, wie man eine Note aufsetzt. Oder ich habe sehr den Fokus drauf, den Leuten so ein bisschen auch mit dem Handy und mit dem Laptop nochmal ein bisschen was mitzugeben. Also Graphene OS oder sowas zum Beispiel. Der will. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und wir wissen noch nicht, wo es hinausläuft, aber es entwickelt sich stetig, würde ich sagen.
Was sind denn so Tools, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Oder Services oder Anbieter? Ich meine, ihr habt hier Verwahrung mit der Bitbox. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wollt irgendwie in Metallstanzen den Seed. Es gibt ja sowas wie Tipcards.io, wo man schnell mal ein paar Satoshi verteilen kann. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen aus eurem Erfahrungsschatz sagen, was sind so, wenn ich so einen Workshop machen wollen würde, vielleicht auch auf Basis eures Materials, was sind so gute, hilfreiche Tools, mit denen man gut arbeiten kann. Ich meine, selbst wenn man Node aufsetzen will, ne, muss man sich ja auch überlegen, baut man jetzt einen Raspi Blitz oder bringt man einen Rechner mit und ist es Bitcoin Core und dann vielleicht noch Lightning drauf, C-Lightning oder LND. Es wird dann schnell komplex, aber was sind so gute Werkzeuge, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
Also für die Basic-Tools sage ich mal jetzt nicht was Node aufsetzen geht. Das haben wir bisher jetzt auch noch nicht gemacht. Da sind wir jetzt noch in Planung, weil das eben ein sehr komplexes Thema ist. Und da streiten sich auch die Geister über die Hardware, aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Also was wir auf jeden Fall haben, ist an Hardware-Wallets haben wir eigentlich immer die ganze Sache mit der Bitbox erklärt. Bisher haben wir auch immer gute Erfahrungen mit der Blue-Wallet, weil die auch sehr einfach ist und intuitiv. Dann sollte man vielleicht noch eine Lightning-Wallet haben, seiner Wahl. Früher haben wir dann öfter Wallet of Satoshi benutzt, immer mit dem Hinweis auch, dass das eben non-custodial sein sollte, was es ja bei Wallet of Satoshi damals nicht war. Jetzt geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, man muss ja jetzt das auch wechseln. Also Custodial-Variante gibt es meines Erachtens gar nicht mehr jetzt. Wie dem auch sei, also eine Lightning-Wallet, die Blue-Wallet ist sehr gut. Und als Hardware-Wallet haben wir jetzt so die Bitbox immer herauskristallisiert, weil, ja, man muss sagen, die App ist halt sehr intuitiv und sehr einfach zu verstehen. Also wenn ich da jetzt anfange, absoluten Einsteigern die Sparrow Wallet mit einer Coldcard zu verbinden, dann steigen die meisten wahrscheinlich aus. Und deswegen ist die Bitbox natürlich ganz schön, weil die App ist auch größtenteils auf Deutsch und da hat man jetzt nicht so die Berührungsängste vielleicht. Auch wenn wir das Feedback sehr oft haben, dass sie schwer zu bedienen ist, wo ich vielleicht auch zustimmen würde. Genau, aber es ist auch immer Geschmackssache, das darf man auch nicht vergessen. Aber das sind so die Tools, die wir nutzen.
Ja, wir haben jetzt in den letzten Monaten auch angefangen, uns weitere Hardware-Wallets zu kaufen, also zum Beispiel Trezor, dass wir quasi eine Bitbox aufsetzen, da tatsächlich mal reale Satoshis draufschicken, komplett löschen die Bitbox und dann halt mit dem Trezor wieder herstellen, damit die Leute verstehen, dass es nicht um die Hersteller geht, sondern dass es um die Seed Trace geht. Um so ein bisschen das weite Feld der Hardware-Wallets auch zu zeigen, dass es nicht nur die Bitbox gibt. Also wir versuchen das auch immer wieder aufzubrechen, aber man muss einfach sagen, dass Bitbox plus Blue Wallet ist für uns bisher das absolut einfachste gewesen, was wir so getestet haben und was wir uns rausgesucht haben im deutschsprachigen Raum. Wir fangen jetzt auch Englisch an, nochmal extra. Da müssen wir mal gucken, da kann man natürlich dann schon nochmal ein bisschen weitergehen, aber für ältere Leute gibt es einfach auf Deutsch nichts Besseres als Bitbox und klar, Trezor geht auch, aber ist auch klein und fuckelig, ne? Das sind immer diese kleinen Knöpfe zu drücken und sowas, das ist immer ein Problem. Wir bräuchten mal so ein Nokia 3310 Hardware Wallet.
Übrigens noch ganz kurz zu der Sache. Wir haben vor kurzem auch ein paar Hardware Wallets gespendet bekommen von einem Berliner Bitcoiner. Da auch nochmal ein großes Dankeschön für.
Ja, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, euch zu unterstützen in dem, was ihr macht? Habt ihr eine Webseite, wo ein QR-Code ist? Oder wenn jetzt jemand sagt, ich finde das super, was ihr macht, oder eben um Hardware euch zur Verfügung zu stellen?
Also das läuft tatsächlich nur über persönliche Kontakte aktuell. Einmal müssen wir noch riesengroßes Danke sagen, weil 21 hat uns damals das große Event gesponsert bei Horvath. Das lief alles über den Verein. Es hat auch sehr viel Geld gekostet. Wäre ohne 21 quasi gar nicht möglich gewesen. Aber ansonsten wäre, ja, also wir wollen auch nicht zu viel haben, weil wir wissen auch immer gar nicht, ob wir das dann gut investiert bekommen. Also wir wollen immer so minimalistisch wie möglich arbeiten. Und meistens, wenn wir Sachen gebraucht hätten, ne, kriegen wir die auch. Also wenn wir irgendwie jemandem gesagt hätten, Mensch, wir brauchen mal eine Hardware-Wallet, dann hätten die gesagt, ja, hier, kriegt da. Oder wir haben ja auch so ein bisschen Kaffeekasse für die 100 Euro, hätten wir uns die dann kaufen können. Wir hatten, Copiaro hat damals uns, also mir persönlich auch, gespendet, ich glaube für 50 Euro oder sowas, 6 oder 7 Bitboxen, die mal im Gebrauch waren, die man so zu Vorführeffekten zeigen kann. Und du hast das, glaube ich, über Bitcoin Explained eh schon gehabt. Also wir haben halt wirklich eine relativ große Anzahl an Hardware-Wallets, mit denen wir quasi auch die Leute ausstatten können zum Rumspielen und sowas. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, an finanziellen Mitteln fehlt es uns nicht. Unser Bottleneck ist der Web3-Hub. Also wenn das mal wegfallen würde, und das weiß man nie, dann haben wir schon gemerkt, das ist eigentlich das, was finanziell uns einen Strich durch die Rechnung machen würde. Also dann würde sich die ganze Sache ganz anders nochmal darstellen, ja.
Wobei es gibt ja auch, man kann ja mit Bibliotheken zusammenarbeiten. Also es gibt schon noch einige Möglichkeiten, wo man dann vielleicht sogar auch Schnittmengen hat, noch in Zielgruppen, die man so bisher noch gar nicht auf dem Schirm hat, eben weil Bitcoin zunehmend nachgefragt wird. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung, kann ich das sagen. Ich habe mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, da habe ich einen Vortrag angeboten und die haben so ein Konzept hier in Sachsen, dass die Landeszentrale nimmt dieses Thema und bietet das quasi an allen Vereinen und soziokulturellen Zentren und Volkshochschulen in der Gegend. Und die haben gesagt, sag mir mal ein paar Termine und dann gucken wir, die Leute buchen sich das über uns und dann kann man das machen oder nicht. Und da habe ich einfach so aus Jux und Dallerei, habe ich in den 2 Monaten, die zur Verfügung stehen, habe ich 11 Termine angegeben, weil ich dachte, größere Auswahl, da wird schon einer dabei sein. Die wurden alle gebucht. In ganz Sachsen, tatsächlich. Das ist von in jedem Landkreis irgendwie, so kleine Orte, die ich noch nie gehört habe. Da ist ein kleiner Verein, die sagen, hey, das Bitcoin-Thema, das holt uns gerade ab, wir wollen das haben, bitte macht das bei uns. Da war ich super überrascht, dass tatsächlich all die Initiativen durchaus eine Schnittmenge haben. Es ist ein bisschen ein anderes Thema als jetzt so Einsteiger-Workshop, aber trotzdem ist so diese Beschäftigung mit dem Thema da, weil es einfach präsent ist, Bitcoin. Und deswegen würde ich sagen, also wenn man nicht so ein W3-Hub irgendwie um die Ecke hat, gibt es schon, glaube ich, Möglichkeiten, vielleicht auch doch nochmal mit Hackspaces oder, weiß ich nicht, soziokulturelle Zentren. Die sind ja auch oft auf der Suche nach Themen und neuen Kooperationen. Also würde ich nicht direkt den Kopf so hängen lassen, wenn das passiert. Ist natürlich, also es klingt schon nach einer idealen Situation bei euch da, dass ihr da machen könnt, was ihr wollt und Platz habt. Und es ist ja auch wirklich, es liegt zentral und sind schöne Räumlichkeiten und sowas. Das ist schon super. Aber ja, ich glaube, da findet sich Möglichkeiten, wenn man sucht.
Da hast du absolut recht. Für uns ist natürlich sehr schön, dass wir da wirklich einen regelmäßigen Termin haben. Und wie du schon gesagt hast, wir können da machen, im Prinzip schalten und walten, wie wir wollen quasi. Das ist natürlich echt cool. Was man aber auch sagen muss, also wir hatten jetzt auch von einigen Teilnehmern, der war bei den Wirtschaftsjunioren und die haben uns zum Beispiel nach Potsdam auch mal eingeladen für einen Termin am Samstag. Also sowas gibt's auch. Und wir haben auch sozusagen jetzt eine Kooperation mit Rostock, wo wir das im Prinzip jetzt quartalsweise machen wollen, dass wir mal nach Rostock fahren und dort am Samstag und oder Sonntag entsprechend unsere Kurse anbieten. Also du hast absolut recht, es ergeben sich Möglichkeiten und ich denke, das wird auch in Zukunft oder hoffe, dass es in Zukunft auch so weitergeht, dass Teilnehmer sagen, hey, wir haben hier einen Raum oder dass Leute uns einladen, also wir kommen auch gerne irgendwo hin. Genau, das macht schon Spaß, ja.
Lass uns nochmal auf diesen einen Termin zu sprechen kommen. Ich habe gemerkt, ihr wollt da eigentlich auch drüber sprechen, Bitcoin spielerisch verstehen, weil das ist ja schon so ein besonderes Ding. Was ist denn, ihr habt gesagt, ihr habt da selber ein Spiel entwickelt. Ich habe mir das Material auch mal angeguckt. Man kann so würfeln und dann macht man quasi die Blockchain selber. Wir hatten hier bei uns bei der Leipziger Weihnachtsfeier beim Bitcoin-Stammtisch haben wir auch, wie wir das Konzept, jeder hatte 3 Würfel und wer zuerst 3 Einsen gewürfelt hat, der hat halt konnte den nächsten Block schreiben oder quasi das besondere Geschenk noch verdienen, was erstaunlich schnell ging. Also das hat keine 10 Minuten gedauert, bis jemand 3 Einsen auf einmal gewürfelt hatte. Wie ist da euer Spiel konzipiert? Oder benutzt ihr vorhandene Spiele tatsächlich, die man irgendwie integrieren kann? Es gibt ja einige Bitcoin-Spiele, irgendwie Char-Memory und wir haben, glaube ich, auch mal Bitcoin-Empire gespielt hier im Podcast und es gibt so verschiedene Sachen. Oder ist das nur Material, was ihr euch selber erarbeitet habt?
Also speziell jetzt für den Workshop ist es tatsächlich selbst erarbeitetes Material von unserem Kollegen. Und das Ganze funktioniert im Prinzip sehr ähnlich. Also es geht auch immer darum, den neuen Block zu erzeugen. Und da geht es dann auch darum, immer einen Pasch zu würfeln. Also ob mit 2, 3, 4 oder mehr Würfeln, je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind. Und dann gibt es eben verschiedene Konzepte, die man dazu erklären kann. Also wenn man mehr Würfel dazu nimmt, dann ist es halt, die Schwierigkeit geht nach oben, also das Difficulty Adjustment passt sich an, mal fällt vielleicht ein Würfel weg, wenn es zu lange dauert. Dann haben wir so kleine Transaktionskärtchen, wo dann jeder seine Transaktion raufschreiben kann, die dann entsprechend natürlich aufgeteilt werden. Das heißt, an den anderen Miner geht was und an die Person, an die man schickt, geht was. Und so fügt man dann im Prinzip so ein bisschen dieses ganze Netzwerk zusammen in diesem Spiel. Und das bringt sehr viele Aha-Momente. Also wir hatten schon viele Teilnehmer, die dann da saßen und gesagt haben, jetzt habe ich verstanden, was ihr in den anderen Kursen erzählt habt. Und das ist schon sehr cool.
11 Kurse erlebt, nichts verstanden und dann kommt Bitcoin spielerisch und dann endlich fällt der Würfel im wahrsten Sinne des Wortes.
Es ist wirklich für mich erstaunlich, was dieses Spiel auslöst. Also ich muss sagen, ich habe das Spielkonzept von unseren Kollegen vorgestellt bekommen und ich war von Anfang an, dachte ich so, boah, es ist viel zu langweilig und das funktioniert nicht. Also es war jetzt auch nicht sofort, dass das umarmt wurde, aber er war sehr überzeugt und er hat es getestet und gespielt. Und wenn man das einmal spielt, also ich darf nicht zu viel verraten, aber das Spiel hat auch so seine tricky Momente, wo dann der Aha-Effekt kommt. Also Beispiel Double Spend oder sowas. Kann ja mal sein, dass es Akteure gibt, die einen Double Spend machen. Wie kriegt man denn das heraus? Ne? Und das passiert bei diesem Spiel. Und das ist der Aha-Moment. Das ist verständlich für jeden, dass diese Bilanzfälschung dann irgendwann auffällt. So nenne ich es mittlerweile immer, weil das auch einfach für die Leute zu verstehen ist. Und das hat sich krass durchgesetzt. Ich hätte es nicht erwartet. Das ist unser absoluter Hit. Jeder, der das Spiel spielt, hat Bitcoin Blockchain einmal durchgespielt.
Das ist mir neulich aufgefallen. Kennt ihr das reguläre Spiel Set? Habt ihr davon schon mal gehört?
Das ist ein Kartenspiel, oder?
SET, Kartenspiel. Es ist ein super Spiel. Ich kann das sehr empfehlen. Es ist so, da gibt es Karten. Jede Karte ist einmalig. Da sind Symbole drauf. 3 verschiedene Symbole in 3 verschiedenen Farben. Gibt es in einer verschiedenen Anzahl, 1, 2, 3 und die Füllung kann unterschiedlich sein. Und jede Karte ist einmalig und man legt so 12 Karten auf den Tisch und alle gucken gleichzeitig drauf und müssen ein Set finden. Und ein Set besteht immer, entweder sind die Kriterien gleich oder unterschiedlich. Also die Farbe ist gleich, die Füllung ist unterschiedlich. Und es ist super interessant, weil man guckt sehr lange da drauf und sieht es einfach nicht. Und irgendwann sagt jemand Set und zeigt auf 3 Karten und sofort sehen alle anderen, können validieren, das ist wirklich ein Set. Und das, als ich das gespielt habe über Weihnachten, war das so dieses Moment, ja, das ist genau, das ist Mining eigentlich, ne? Dieses Hashen, du sitzt die ganze Zeit davor und rätselst und weißt, da liegt irgendeins, ich find's nur noch nicht. Und irgendwann sagt dir jemand und sofort können alle anderen sagen, ne, der Weg ist ganz lang, das rauszufinden, aber validieren geht super schnell. Und alle machen es gleichzeitig. Also wer ein schönes Gesellschaftsspiel für zu Hause sucht und dabei vielleicht so nicht in einem Workshop, aber so die Grundlagen, die auch in Bitcoin oder vielleicht in Kryptografie eine Rolle spielen, das ein bisschen erklären will, Set ist dafür wirklich ausgezeichnet. Und es von jung bis alt macht allen Spaß. Also Werbeblock für dieses Spiel. Ich spiele es halt wirklich selber auch gerne, weil es ist so kurzweilig, geistig und es hat irgendwie hat's Bitcoin-Vibes. Wahrscheinlich ist es das, was mich daran so begeistert. Also vielleicht ist das ja auch was, was ihr ausprobieren wollt oder integrieren. Oder falls ihr mal eine Tombola macht oder sowas oder einen Preis zur Weihnachtsfeier, da kann man das auch gut verschenken. Ist ein verstecktes Bitcoin-Spiel, würde ich sagen.
Fürs nächste Weihnachtsquiz, wo man nur 2 Fragen beantworten kann.
Wie ist denn jetzt so die Zukunftsaussicht? Also ihr habt gesagt, ihr habt noch so ein bisschen Themen, die ihr aufbauen wollt, Notes zum Beispiel, ihr habt gesagt, ihr wollt das Ganze nochmal auf Englisch machen, geht ihr dann wöchentlich, dass das immer im Wechsel ist, Englisch, Deutsch, das wäre ja nochmal arbeitstechnisch super aufwendig.
Also genau, auf Englisch werden auf jeden Fall die Kurse jetzt kommen, da haben wir jetzt den ersten Termin kommenden Montag, mal schauen, wie das läuft und angenommen wird, ich denke, dann wird man sehen, in welcher Frequenz man das macht. Der ursprüngliche Plan war jetzt erstmal das parallel anzubieten mal schauen, wie viele Teilnehmer dann da auch sind. Und dann haben wir weiterhin auch noch so ein paar mehr Kurse geplant, die auch tiefer in die Themen reingehen. Also zum Beispiel Node aufsetzen oder auch Thema Multisig und ja, solche Themen, die dann eher in den fortgeschrittenen Bereich gehen.
Pathways zum Beispiel auch, weil das empfehlen wir Anfängern überhaupt nicht, aber wer dann natürlich noch tiefer rein will, der kriegt das dann halt auch zumindest auch in der Praxis gezeigt. Was mir noch einfällt, Englisch ist entstanden, weil einer von unseren Kollegen das quasi machen wollte und wir teilen uns dann einfach immer, wie gesagt, auf. Das schauen wir mal, wie das funktioniert. Und ich habe auch so den Eindruck, dass wir die Community so ein bisschen auch angezettelt haben. Wir haben mehr und mehr von, sage ich mal, OGs oder noch nicht ganz OGs, die sich mehr und mehr für unsere Vorträge auch interessieren und gern mitmachen wollen. Also die wollen selber auch mal sich austesten in einer Präsentation und sowas. Und das, ich habe nicht das Gefühl, dass das schwerer wird in Zukunft, sondern ich habe jetzt eher das Gefühl, dass jetzt noch mehr mitziehen. Die schweren Zeiten sind bei uns rum. Wir haben jetzt eher mehr Kapazitäten frei, weil mehr Leute kommen, mehr anpacken, weil so eine Grundlage gesetzt ist. Und ja, dementsprechend kann man sich auch ausprobieren. Ich persönlich will viel, viel mehr Fokus noch auf P2P-Trade setzen. Ich will, dass die Leute lernen, Transaktionen on-chain zu machen, weil das ist mir aus einer persönlichen Blickwinkel, finde ich das ganz wichtig, dass auch gerade das Thema Banken kritischer gesehen wird. Ich war schon immer ein großer Kritiker von Banken und aktuell ist das ja auch ein Riesenthema. Wir haben das auch gemerkt bei unseren Vorträgen, dass diese ganzen gesetzlichen Veränderungen eine Riesenrolle spielen. Die Fragen sind brutal, die da kommen. Wir werden da richtig überrannt. Wir sind keine Steuerberater, wir sagen auch, dass wir keine Finanzberater sind, aber wir sagen immer ganz und klar, was man alles mit Bitcoin machen kann, nämlich Peer-to-Peer-Trade. Und die Fahne möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen höher halten, dass wir zu den alten Werten von Bitcoin zurückkommen.
Das ist im Prinzip ein ziemlich schönes Schlusswort. Die Frage, die jetzt noch zu klären ist, wo finde ich die Materialien? Oder wenn das Open Source ist, wie kann man sich daran beteiligen, das weiterzuentwickeln? Vielleicht, ich hab in so ein paar Präsentationen reingeguckt und ich dachte mir so, ich verstehe im Großen und Ganzen, worum es geht, aber ohne den Text ist es nur die halbe Geschichte. Aber ich meine, wenn man sich sowas anguckt wie Mi Primär Bitcoin, die das ganze Material online gestellt haben und jetzt ist das übersetzt in, weiß ich nicht, 25 Sprachen oder so gefühlt, die Bildungsmaterialien. Wie ist da bei euch der Stand? Vielleicht hat ja auch jemand Lust, das weiter auszuarbeiten oder einfach eben zu nehmen und weiterzuentwickeln, ohne bei euch erst hospitieren zu müssen, um die ganzen Workshops zu verstehen.
Genau, also wir haben jetzt eigentlich keine festen Texte, weil wir mittlerweile eigentlich jeden Workshop so ein bisschen freestylen. Ja, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann braucht man zu den Folien einfach keinen festen Text mehr. Deswegen haben wir da jetzt in dem Sinne nichts vorbereitet. Die Folien kann man aber downloaden. Ich würde sagen, wir schicken dir den Link und vielleicht kann er dann in die Beschreibung kommen.
Auf jeden Fall.
Genau. Und ja, was die Übersetzung angeht, also aktuell arbeitet der Kollege jetzt gerade an der englischen Übersetzung. Wenn es Leute gibt, die das in andere Sprachen übersetzen wollen, dann feel free. Also genau, gerne.
Man muss dazu noch sagen, es gab schon ein paar Plebs, die sich bereit erklärt haben, das bei GitHub vielleicht auch mal hochzuziehen und vielleicht noch aus einer künstlerischen Sicht das noch ein bisschen besser aufzuarbeiten. Wir wissen aber nicht, ob die noch dabei sind. Ist so häufig bei Open Source. Manchmal kommen dann Dinge bei Leuten privat dazwischen und dann bleiben die Dinge liegen. Wer will, kann das auch gern öffentlich bei GitHub hochstellen und uns diese Arbeit, ne, das ist viel wichtiger, dass die jemand übernimmt, weil da haben wir, also ich habe da keinen Bock drauf. Ich hätte auch diese Vorträge nie gemacht, wenn Hendrik nicht gewesen wäre, weil diese ganze Scheiße aufzuarbeiten, um das mal ganz klar zu sagen, ist brutale Arbeit und da fettes Shoutout an dich. Ohne dich wird es niemand bei uns machen, weil er hat so ein bisschen Fable für Präsentationen. Kein Mensch mag Präsentationen erstellen. Ich auf jeden Fall nicht. Hendrik mag es. Also wenn ihr wollt, dass jemand Präsentationen erstellt, Hendrik macht das für euch.
Und schön jede Folie mit einem anderen Übergang, wie man es so schön gewohnt ist von den...
Ja, genau. Auch so ein bisschen mit Applaus und weiß ich was, ja. Genau. Ja.
Soundeffekte, visuelle Effekte, alles dabei.
Nein, aber wirklich nochmal der Aufruf, wenn jemand Bock hat, das Open Source bei GitHub oder wo auch immer hochzuladen, macht es. Schreibt uns, wie auch immer. Wir mein Telegram-Handle, irgendwelche Seiten können wir alles drunter verlinken. wir haben dazu echt zu wenig Ahnung auch teilweise, muss man sagen. Und wir bräuchten, wenn, dann in diesem Bereich auf jeden Fall Hilfe.
Aber habt ihr mal überlegt, den einen oder anderen Vortrag oder zumindest den Ablauf von so einem Abend aufzuzeichnen als Video und den einfach als Mitschnitt online zu stellen, dass man so sieht, wie auch das zeitlich verteilt? Ich meine, ihr habt da Folien drin oder Präsentationen, da sind, weiß ich nicht, 30 Folien und es gibt welche, da sind 4 Folien. Und bei den 4 dachte ich so, wie füllt man damit jetzt den Abend? Da wäre so ein bisschen noch vielleicht ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hilfreich. Und da ist ja, ich meine, so ein Mitschnitt, ist das vielleicht noch eine Option für die Zukunft?
Also aktuell eher nicht, weil also eine der ersten Sachen, den wir immer bei den Workshops auch sagen, ist, macht bitte keine Fotos von Teilnehmern oder von uns, von den Folien gerne. Deswegen so ein Mitschnitt, glaube ich, wird es vermutlich jetzt erstmal nicht geben. Aber wenn da wirklich jemand Interesse hat, um zu sehen, wie das abläuft und was wir uns dahinter gedacht haben, dann kann der gerne Kontakt zu uns aufnehmen und dann nehmen wir uns gerne auch die Zeit und, keine Ahnung, machen mal eine halbe Stunde einen Videocall oder irgendwie sowas und führen den da durch, wenn es wirklich jemand ernst meint. Das ist kein Problem.
Ja, oder ihr schneidet mal die Audiospur nur mit und legt die dann unter die Präsentation.
Das ist auf jeden Fall noch in der Planung. Das wollten wir auf jeden Fall machen. Ich muss dazu sagen, ich verändere fast wöchentlich meine Vorträge. Weil für mich ist das immer nur so eine grobe Indiz. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Friedemann, aber aus meiner bisherigen beruflichen Karriere, ich bin auch so ein Trainer mal gewesen, da gibt es immer diesen Punkt, dass man sich erstmal anguckt, wer sitzt vor einem. Dass man erstmal abklopft, wer sitzt da überhaupt und auf welchem Business-Level baue ich jetzt auf. Und da bringt so ein starrer Vortrag bei mir zum Beispiel nichts, sondern ich passe das dann direkt immer an die Leute, versuche ich das anzupassen, so ein bisschen mein Vortragsstil und mache viel aus der Kalten und hangel mich so ein bisschen an den Folien entlang, aber ich hüpfe dann auch viel bei mempool.space rum und so. Da bin ich sehr, sehr abstrakt, würde ich mal sagen. Andere hingegen, Hendrik oder Thomas, jetzt habe ich ihn gedoxt. Jetzt wisst ihr's. Wir versuchen so ein bisschen, wir kriegen es nicht gut hin, aber so ein bisschen diese Cyberpunk-Werte versuchen wir auch durch unsere Handlung immer den Leuten mitzugeben. Also, dass bei uns nicht angefangen wird, einfach aus dem Publikum raus zu filmen und irgendeine Instagram-Story zu machen, da reagieren wir dann schon so ein bisschen allergisch auch. Einfach, weil wir das unhöflich finden, wenn unser Recht am eigenen Bild einfach so missbraucht wird. Und ich finde, sowas kann bei so Bitcoin-Vorträgen auch schon mal mitschwingen, weil früher ist das, wenn ich mal irgendeinen OG getroffen habe, dann ist das auch sehr, sehr klar gewesen, aus welcher Richtung der kommt. Und das kann man auch mal ein bisschen vorwärts tragen. Deswegen klingt das jetzt erstmal lustig, aber da ist auch ein Sinn dahinter, warum wir das so hochhalten. Ne? Weil wir sagen, da gibt es eine Geschichte und da gibt es auch tatsächlich wahre Gründe dahinter. Genau. Ja.
Ich verstehe das auch total. Ich kann das auch, diesen Ansatz zu sagen, die Folien sind eher so die Orientierungspunkte und den Rest passt man halt an die Gelegenheiten an. Kann ich absolut nachvollziehen, mache ich auch gerne so. Es leidet halt so ein bisschen dann dieses Transfermöglichkeiten, die sind dann nicht so gegeben. Oder so ein Mitschnitt, den kann man dann eben, hat man ihn oder nicht? Das ist halt, man kann nicht beides haben, ne? Und wenn ihr sagt, ihr setzt auf Privatsphäre und auf diese etwas lockere Präsentationsmöglichkeit, dann ist das absolut fair. Und kann man halt nur sagen, wer es mal erleben möchte, muss halt nach Berlin kommen, jeden zweiten Montag. Ich meine, es gibt ja, wenn das regelmäßig ist, wird man ja irgendwann mal einen Termin finden, um nach Berlin zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und nochmal was, Friedemann, wir haben auch für uns eine Lücke erkannt, die nicht das Internet ist. Also ich finde, im Internet gibt es schon unfassbar viel Content, egal ob auf Englisch oder in Deutsch. Also jetzt mal als Beispiel an, den ich total immer gerne empfehle, ist der Helper. Der erklärt, wie man eine Node aufsetzt. Der erklärt mir, wie ich eine Bitbox einrichte. Oh, richtig gut, richtig einfach. Da kann man alles sich im Internet erarbeiten. Aber dieses Vor-Ort-Sein, ne? Dieses, ich sag immer, das ist die harte Kackarbeit. Du hast nicht viele Leute, aber die kannst du halt wirklich mitnehmen. Weil manche fühlen sich halt im Internet verloren, gerade die Älteren. Die setzen sich nicht wie wir einfach vor ein YouTube-Video und erklären sich das dann irgendwie alles selbst und fummeln rum und machen, sondern die müssen tatsächlich manchmal an die Hand genommen werden. Und deswegen liegt unser Fokus auch nicht so krass im, sag ich mal, Skalieren, sondern eher so an der Grundlagenarbeit an den Menschen. Klingt ein bisschen blöd, aber es ist so. Die müssen an die Hand genommen werden. Das geht nicht anders. Das funktioniert sonst nicht. Das ist eine ganz klare Erkenntnis bei mir.
Es ist auch ganz wichtig, dass gerade, also wir haben es öfter gemerkt, gerade auch bei der älteren Generation, dass die Berührungsängste verlieren, weil die sind vielleicht interessiert und die haben da auch wirklich Bock drauf, sich auch da reinzufuchsen und zu bilden, aber die Praxis, da hapert es dann immer. Und deswegen ist es echt cool, wenn man jemanden hat, wo man hingehen kann und der zeigt einem dann einfach mal, wie eine Bitbox eingerichtet wird. Wie sieht denn das überhaupt aus? Und worauf muss ich vielleicht achten? Wo muss ich hinklicken? Und diese Sachen, die führen halt dazu, dass man da so Berührungsängste verliert und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist dieses in Person schon ein gutes Konzept in meinen Augen.
Lieber wenige Leute und die dafür richtig gut erreichen, als ganz viele und alle nur oberflächlich. Ich meine, du hast es ja, Manu, vorhin auch schon gesagt, ne? Die Leute gucken seit Jahren YouTube-Videos und sind keinen Schritt weitergekommen. Davon gibt es auch genug. Und ich kenne es ja auch, ne? Ich habe Vorträge über Zoom gehalten und es ist furchtbar. Ich rede hier eine Wand an und die Leute, ich weiß gar nicht, wann ich die verloren habe. Und wenn ich im Raum mit denen bin und sehe, die driften irgendwie ab oder zücken das Handy, dann weiß ich, ich muss die Sprache ändern oder vielleicht das Thema ein bisschen oder auf die Tube drücken oder praktischer werden. Insofern kann ich dem eigentlich nur zustimmen, letztlich, dass das ist viel Arbeit, aber es macht halt auch manchmal Spaß, mit Menschen zu arbeiten und nicht nur in den Computer reinzureden. Außer jetzt natürlich mit euch hier über Zoom. Das ist die große Ausnahme gewesen.
Aber wirklich, was mir aufgefallen ist, ich glaube, vor den Workshops hätte ich gedacht, ich habe Bitcoin so ein bisschen verstanden. Während den Workshops habe ich gedacht, ich habe gar keine Ahnung von Bitcoin, weil man lernt so viel dazu, wenn man ins Detail geht. Wir reden immer viel über Bitcoin, aber das Machen, ne, das ist so unterschätzt bei Bitcoin. Vor allen Dingen, was mir ganz wichtig ist, die Leute müssen einfach fucking nochmal lernen, eine On-Chain-Transaktion zu machen. Ich habe das Gefühl, die wollen alle On-Chain raustreiben. Aber das ist ja eigentlich der Sinn von Bitcoin. Das ist ja der Layer, wo wir kein Vertrauen brauchen. Und das ist für mich auch wirklich, ich greife mir manchmal an den Kopf, wie Leute sagen, ja, ich habe Bitcoin. Die haben noch nicht eine Transaktion gemacht in ihrem Leben. Die sagen, die reden wahrscheinlich in ihrem Umfeld mit allen Leuten und sagen, wie toll Bitcoin und sowas ist, aber haben noch nie vielleicht auch mal Scheiße erlebt bei einer Transaktion. Oder mal eine Ungewissheit erlebt. Und diese Unwissenheiten, die prägen ja total. Durch diese Ungewissheiten lernst du, deine Fehler auszumerzen und verstehst, wie ein Seed funktioniert. Ich hatte es letzte Woche bei jemandem, der hat einfach sich die falsche Seed nummeriert. Der hat irgendeine sinnlose Seed-Phrase von früher mit einer anderen vertauscht und da ging es um 20, 30, 40, 50.000 Euro. Die wären fast weg gewesen. Der ist bis auf diesen letzten Layer runtergekracht und hat zum Glück noch gesagt, na, ich habe da noch eine Seed-Phrase, vielleicht liegt es da drauf. Ich habe schon meine ganzen Leute angerufen und habe gefragt, was kann hier los sein? Was ist falsch bei Sparrow? Ja, er war das Problem. Er war das Problem. Er hat es falsch dokumentiert in seiner eigenen Ablage zu Hause. Und da bin ich ja nicht mit dabei. Ich zeige ihm ja immer nur die groben Sachen. Aber das ist wirklich, das glaubt mir immer niemand. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute in Zukunft noch auf die Schnauze fallen, die einfach nur Bitcoin kaufen und dann stumpf liegen lassen. Das will ich nicht wissen, wenn ich so den Wissensstand bei unseren Anfängervorträgen dann manchmal sehe.
Vielleicht ist das ein gutes Fazit aus diesem Gespräch, dass man sagen muss, wer die Bitcoin-Adoption vorantreiben will, der muss zu den Leuten gehen und den Bitcoin wirklich erklären, und zwar ganz am Anfang. Und wer das machen will, der kann eure Ausarbeitung als Grundlage nehmen und dieses Konzept der Bitcoin-Fahrschule, der regelmäßigen Termine, die mit wechselnden Themen sind, was erfahrungsgemäß besser funktioniert, als alles in einen Vortrag reinpacken zu wollen und zu sagen, lieber kleinere Häppchen und Konstanz als so das All-You-Can-Eat-Buffet und alles muss rein, bis man platzt. Vielleicht ist das Fazit, was man mitnehmen kann. Es ist viel Arbeit, muss man auch sagen. Es hat Ups und Downs, aber so wie ich es bei euch raushöre, wenn man ein bisschen ein paar Leute im Hintergrund hat, eine Anknüpfung an eine Community, wenn es einen Stammtisch im Hintergrund gibt, wenn es vielleicht einen Hackspace gibt oder einen Coworking-Space oder so, dann hat man gute Möglichkeiten, da einfach Puzzleteile zusammenzusetzen. Du brauchst einen Raum, du brauchst ein gutes Team, du brauchst ein paar Leute im Hintergrund, die mitmachen und dann brauchst du Durchhaltevermögen. Und wenn du eben da bist und du bist der Einzige, dann ist es schlecht. Aber wenn man zu dritt ist, wie gesagt, dann hast du auch schon wieder einen kleinen Stammtisch, wo du was machen kannst.
Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Da spielen wir halt allein das Spiel.
Schön, es hat 17 Jahre, nee, ihr habt schon vor 2 Jahren angefangen. Es hat 15 Jahre gedauert, rauszufinden, wie man Bitcoin vielleicht ganz gut erklären kann. Es ist Proof of Work, ne? Man muss es machen. Man muss arbeiten, man muss es machen. Und dann sieht man aber auch vielleicht die Leute, die dankbar und glücklich sind, darüber, dass man sich die Zeit genommen hat, das zu machen.
Wunderbar zusammengefasst. Und gerade den letzten Punkt fand ich ganz stark, weil das ist wirklich auch nochmal was anderes, wenn du direkt sozusagen an den Leuten dran bist und denen in die Augen sehen kannst und während sie so einen Aha-Moment haben. Das ist auch nochmal eine unheimlich schöne Bestätigung einfach. Ja.
Okay, super. Na, dann haben wir es doch. Dann würde ich sagen, danke Henrik, danke Manu, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Projekt mal kurz vorzustellen. Und auch danke natürlich für die ganze Arbeit, die 90% der Bitcoin-Community wahrscheinlich noch nie wahrgenommen haben, weil sie nicht in Berlin sind oder mehr noch, die aber halt Grundlagenarbeit ist. Ne? Einer muss es machen am Ende.
Und in dem Moment aber, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das in Deutschland machen. Und die haben vielleicht manchmal nicht so diese glücklichen Voraussetzungen wie wir. Und vielleicht ist die Community nicht so groß, aber wir sind nicht die Einzigen. Es gibt ganz, ganz viele, die das machen. Das haben wir die letzten Jahre auch gemerkt. Und bin mir auch sicher, die bleiben dran und es wird mehr und mehr gedeihen. Und ich bin auch, wie gesagt, offen auch Austausch, ne? Dass man mal irgendwo hinfährt oder die Leute kommen zu uns. Das ist ja immer, ja, das kann man immer alles machen. Aber was ich einfach nur sagen will, ist, es gibt viele, die das machen. Wir sind ein paar, die das machen. Wir haben ein paar glückliche Umstände, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Einzigen, die das machen, sondern die Idee hatten schon ganz, ganz viele vorher und wir haben wahrscheinlich auch ganz viele Ideen von anderen aus verschiedenen Telegram-Gruppen genommen, aus unterschiedlichsten Erfahrungen. Also das ist immer so ein Gesamtkonzept. Ich würde uns da niemals zu hochheben irgendwie.
Vielleicht, Stichwort Vernetzung, vielleicht ist das ja noch eine Idee, die man von anderen kopieren kann, übernehmen kann, remixen kann. Und zwar Mi Primer Bitcoin hat ja in El Salvador auch eine eigene Unconference gemacht, dass sie gesagt haben, Bitcoin-Bildung, wie können wir das vorantreiben? Da sind viele Leute hingekommen, die sich genau für dieses Thema interessiert haben. Ich meine, vielleicht wäre das mal ein kleines Community-Event, was man im Rahmen von einer anderen Veranstaltung auch in Berlin machen könnte, wo eben Leute hinkommen können, sich austauschen, welche Möglichkeiten, was für Learnings hat man, welche Tools funktionieren gut, wo gibt es Materialien. Vielleicht wäre das ja auch mal was. Wenn du sagst, es gibt so viele Leute, die das mittlerweile machen, was ich glaube, wenn man da ein paar einladen kann oder sagen kann, wir machen mal ein Event, um das Wissen auszutauschen vor Ort. Vielleicht ist das ja noch ein Zukunftsprojekt, was man angehen kann. Oder wenn da draußen jemand ist, der sagt, ich habe Bock, das zu organisieren. Wir hatten sowas ja mit dem Podcast, ne? Da hat es ja auch funktioniert, das Podcast-Meetup.
Stimmt, Podcast-Summit, ja.
Das war auch super. Okay, damit sind wir jetzt aber wirklich durch. Die guten Themen kommen immer am Schluss, aber wir machen jetzt trotzdem mal Feierabend. Also vielen Dank, Henrik, vielen Dank, Manu, für eure Zeit, für euer Engagement und dass ihr das Projekt erklärt habt. Und viel Erfolg weiterhin mit dem Bitcoin Beginners Workshops.
Danke dir. Ja, ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.